Heute zu Gast bei Behind the Sea Dr. Christopher Jahns. Christopher ist der CEO der XU Group und deren Passion ist es, Lernen für jeden möglich zu machen. Was das genau bedeutet, wie ihre digitale Plattform dabei ja eine große Rolle spielt und wie er auch die Lernindustrie oder die Industrie, in der man sozusagen Lernen ermöglicht, sieht, das erfahrt ihr alles gleich im Podcast. Er ist auch unter anderem noch im Vorstand, im Profisport unterwegs bei den Füchsen Berlin. Das finde ich natürlich immer als ehemaliger Sportler super interessant, wenn man Profisport und Business kombiniert. Sehr, sehr spannend. Er hat für mich auf jeden Fall bewiesen, wie man mit Rückschlägen in der Karriere auch umgeht. Darüber haben wir auch kurz im Podcast gesprochen. Er war unter anderem auch der Geschäftsführer der EBS, also einer der größten Business-Universitäten. Also ich würde sagen, gehen wir rein in den Podcast, hören uns das an. Sehr viele unterschiedliche Themen angesprochen. Los geht's mit Dr. Christopher Jahns. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Christopher, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, Franz.
Lass uns loslegen. Wir haben heute eine Folge Behind the Sea. Wir wollen heute nachvollziehen, erstmal natürlich, was du heute machst und natürlich auch, wie du da hingekommen bist und vor allem auch, was du dabei vielleicht auch gelernt hast und auch weitergeben kannst für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Fangen wir an. Was machst du heute? Wer bist du und was liegt alles auf deinem Schreibtisch?
Du, ich habe ja eigentlich zwei Rollen heute mit 55 Jahren. Das eine ist, ich bin im Profisport wirklich aktiv bei den Füchsen Berlin, aktueller Champions League Handballclub, Zweiter der Handball-Bundesliga zurzeit. Da bin ich Vorstand für Nachhaltigkeit und Entwicklung. Unter dem Thema Entwicklung versteht man natürlich die Einnahmenentwicklung, kümmere mich um Partner, Sponsoren, um Innovation, Technologie. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Bei der EHF, das ist so das europäische Handballhaus, bin ich auch Co-Chairman da in Nachhaltigkeitsboard. Probiere dann, das Brett ist dann natürlich echt dick. 52 Länder, weißt du, über 150 Profi-Clubs, 10 Ligen etc., die ein Stück nachhaltiger zu machen. Und meine andere Rolle ist natürlich, dass ich seit vielen Jahren Gründer und CEO der XU bin. Die XU ist eine Education as a Service Company. Wir haben Content zu den großen Transformationsdomänen wie ESG, AI etc., eine Plattform, eine Lernplattform und helfen Unternehmen und unseren Partnern, quasi wirklich die Transformation hinzukriegen.
Das ist schon mal jede Menge. Mich freut natürlich immer, wenn ich jemanden habe, der Nähe zum Profisport hat. Kommst du da selber auch her? Hast du selber mal Handball gespielt?
Du, ich habe es leider nur bis zur dritten Liga damals geschafft, in jungen Jahren, aber ich bin immer echter Handballfan geblieben. Und das ist natürlich heute toll. Ich arbeite ja mit Bob Hanning zusammen. Der ist ja so einer der bekanntesten deutschen Handballmanager, der die Füchse zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Und mein Vorstandskollege für Sport ist Kretsche. Stefan Kretschmer kennt man ja auch. Und es macht wahnsinnig Spaß, mit beiden zusammen den Club weiterzuentwickeln. Aber klar, das ist für mich, sind es schon ein, zwei Tage von 7 die Woche inzwischen. Und bei der XU wird es ja nun auch nicht langweilig. Also wir haben da echt riesen Aufgaben. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel mit ZF über 50.000 Menschen in die Elektromobilität gebracht oder arbeiten mit Partnern wie EY, mit unserer AI Academy, mit denen daran Mandanten auf der ganzen Welt in so einem Thema fit zu machen. Oder es gibt die Sustainable Hospitality Alliance, da muss ich sagen, die kannte ich vorher gar nicht in London. Das sind 60% der weltweiten Hotelketten, haben sich da viele Jahre zusammengeschlossen, weil sie gesagt haben, beim Thema Nachhaltigkeit wollen wir keine Konkurrenz. Und jetzt haben wir für die eine Plattform gebaut, dass sie ihre 7 Millionen Beschäftigten, die weltweit haben, in Nachhaltigkeit fit machen. Und das geht vom wirklich Housekeeping über Frontdesk bis zum Aufsichtsrat dann der Hiltons und Marriotts dieser Welt. Also das ist eine unheimlich spannende Aufgabe, aber beides zusammen zu machen, ist dann auch echt viel auf meinem Schreibtisch, wie du gesagt hast.
Total. Ich hatte letztens jemanden im Podcast, den Marco Gottschalk von Melitta Professional, Grüße gehen raus, und der hat mir erzählt, dass sie intern eine Akademie nutzen, um auch den Transformationsfortschritt, den Change an die Leute zu bringen. Also nicht mal so inhaltliche, fachliche Weiterbildung, aber worauf ich hinaus will, ihr baut, wenn man es so sagt, interne Akademien für Unternehmen oder geh noch mal ein bisschen mehr drauf auf ein, was XU macht.
Ja, XU hat eigentlich drei Ebenen. Das eine ist, wir haben Content digitalisiert, eben mit Partnern wie EY zu AI, zu ESG, zu allen wirklich großen Transformationsthemen, in Form von Masterclasses und digitalen Learnings. Dann haben wir sehr viel investiert in eine sehr interaktive, skalierte Lernplattform, die eingesetzt wird, um diesen Content auch auszuspielen. Und wir haben inzwischen von unseren Mitarbeitern auch schon wieder rund 30, die sehr AI-basiert auch digitalen Content mit und für die Firmen produzieren. Und musst dir das so vorstellen, eine Company wie ZF, die dann sich wirklich transformiert in Richtung Elektromobilität, da muss eben auch jeder mitgenommen werden. Ja, und das ist eine große Challenge. Oder jetzt auch ein großes Softwarehaus, die sehr stark auf AI setzen und feststellen, Mensch, unsere ganzen Kunden in der Welt sind eigentlich noch gar nicht fit genug in dem Thema. Und wie können wir denen helfen, fitter zu werden, dafür, dass sie nachher unsere AI-Software auch nutzen? Und das sind dann Aufgaben, die wir schultern. Und hat meistens sehr viel mit Transformation, mit sehr viel mit Bewegung zu tun. Und wenn du dir überlegst, ich glaube, der durchschnittliche Beschäftigte ist in Deutschland so um die 46 Jahre alt. Wenn man da 20 Jahre noch Arbeiten vor sich hat, ich meine, wir tauschen im Moment den AI-Content quartalsweise aus und das ist eigentlich noch langsam. Da musst du dir vorstellen, was vor uns allen steht, ja, wie viel wir uns noch jeweils neu erfinden werden müssen in unserem Arbeitsleben, und da haben wir so ein Stück weit die Antwort drauf.
Total. Ja, ich wollte auch gerade mal fragen, was sind eigentlich so Innovationen in eurem Bereich? Ich habe, glaube ich, letztens irgendwo mal so eine Bill Gates-Doku geguckt über deren Investments, die machen. Und da kam, glaube ich, auch mal die These, ich hoffe, das stimmt, korrigiert mich in den Kommentaren, falls das nicht so ist, aber dass Bildung und Healthcare, die beiden Sektoren sind, die am meisten disruptiert werden durch den jüngsten jetzt AI-Fortschritt. Siehst du das auch so? Und vielleicht so, was sind denn so die Innovationen, die man da gerade sieht?
Es ist natürlich schon so. Wir haben vor einem Jahr haben wir die Menschen noch ins Studio gebracht, ja, und haben dann im Studio auch Videos mit denen aufgenommen. Ja, heute können wir das über Avatare machen und wir beide könnten uns jetzt sehr einfach über die AI auch in Griechisch dann unterhalten und das entsprechend ausspielen. Also das Thema Sprachen, das Thema Avatare, aber dann nicht irgendwelche Strichmännchen, sondern wir beide sehen dann schon so aus, wie wir aussehen. Das verändert unsere Welt auch. Ich glaube, aber dennoch, dass es eher auch ein Hilfsmittel ist, denn die großen Unternehmen brauchen und suchen einfach auch die Unterstützung, den richtigen Content zu kuratieren, das wirklich auch richtig anzusetzen. Und es funktioniert noch nicht so, dass ich mich heute als Mitarbeitender einfach vor meinen Bildschirm setze, anfange mit der AI zu sprechen und die dann rausfindet, was ich dann lernen muss und dann sehr individuell quasi ich dann über die AI meinen Lernpfad dann abarbeite. Das wird sicher irgendwann mal kommen. Aber so die Kuratierungsleistung ist heute da schon noch sehr wichtig.
Okay, aber es ist schon so, wie du gesagt hast, also irgendwann wird es so sein, dass man sogar schon beraten wird, was man überhaupt lernt. Also man muss sich gar nicht mehr aussuchen, was man vielleicht mal studiert oder wo man Nachhilfe in der Schule braucht oder ob man überhaupt noch in die Schule geht. Ne? Also wer weiß, am Ende des Tages kann ja sogar jeder Elternteil dann das Homeschooling ziemlich, ziemlich gut, machen wahrscheinlich jetzt auch schon Leute sehr gut, aber sehr gut betreiben. Und irgendwann haben wir dann eigentlich ja Leute, die mit 18 wahrscheinlich schon wissenstechnisch und dem Zugang auch zu dem Wissen und eigentlich frei verfügbar haben, was Leute wahrscheinlich jetzt erst gegen Ende des Lebensalters vielleicht haben, oder?
Absolut. Du, und ich meine, es ist ja auch bekannt, ich habe ja viele Jahre die Apps auch geleitet und bin in dem ganzen Thema, wie Universitäten und Hochschulen funktionieren, glaube ich ganz firm. Und wenn du dir da überlegst, ich meine, heute Studiengänge, die 3 Jahre dauern im Bachelor oder auch 1- oder 2-jährige Masterstudiengänge, da sind sicher private Universitäten und Hochschulen ein Stück weit schneller in der Anpassung auch des Contents. Aber man muss sich heute schon fragen, ne, wenn die Strukturen so sind, dass die Veränderung eines Lehrplans, einer Studienordnung sehr lange dauert. Und dann hast du gleichzeitig eine Halbwertszeit des Wissens, gerade jetzt in Themen wie beispielsweise natürlich Data, AI oder ähnliche Themen auf der digitalen Seite. Da muss man sich schon hinterfragen, ob das die richtige Struktur ist. Ja. Natürlich gehört zum Studium auch viel mehr dazu, als nur Inhalte zu lernen. Aber doch sehr viel natürlich Interaktion und auch die persönliche Reife etc. Aber in der grundsätzlichen Struktur über Plattformen heute ganz anders zu lernen und das auch viel schneller anzupassen, das muss rein in auch die grundständige Bildung von jungen Leuten.
Ja, absolut. Ja, was sind denn so Herausforderungen vielleicht auch in deiner Rolle aktuell? Also womit musst du umgehen? Ich glaube, eine kann man vorwegnehmen, das ist halt diese Veränderungsrate in der Technologie, die halt natürlich drastisch ist. Du hast ja gesagt, ihr müsst den Content ständig austauschen, ihr müsst ständig die neue Technologie anpassen. Aber wenn du so 2, 3 Herausforderungen nennen müsstest, was sind deine, ja, die dich aktuell bewegen?
Also die Herausforderung, die ich bei den Füchsen Berlin habe, ist, dass natürlich so ein Club hohe Ansprüche hat. Ich meine, wir haben den Welthandballer Matthias Gitzel bei uns, wir haben wahnsinnig gute Talente, die aus unseren eigenen Reihen kommen. Ich glaube, wir waren in den letzten 10 Jahren, ich weiß gar nicht, wie viel mal deutscher A- und B-Jugendmeister, und die Jungs schaffen das häufig auch dann ins Profiteam. Aber der Wettbewerb ist da hart. Ja, das heißt, wir müssen, das ist auch meine Rolle, dann auch bei den Einnahmen, bei den Sponsoren, bei den Partnern wirklich auch gucken, dass wir da wettbewerbsfähig bleiben und uns weiter ausbauen. Was die Umsatzseite angeht, das sind echte Challenges, gerade in diesen Zeiten. Ich muss sagen, als Unternehmer selber ist meine Hauptchallenge, dass ich eigentlich gerade in Deutschland sehe, um einen herum ist wirklich so ein, ich sag mal, kollektiver Pessimismus, der sich da ausgebreitet hat, den ich überhaupt gar nicht akzeptiere. Und sich dagegen zu stemmen, gerade bei den deutschen Kunden, in den deutschen Partnerstrukturen etc., ist einer der wichtigsten Challenges. Wenn man im Ausland ist, ich komme gerade aus Kopenhagen zurück, ist es wirklich komplett anders. Aber hier ist so die Stimmung wirklich nach oben zu treiben in den Kunden- und Partnerbeziehungen, ist echt meine größte Challenge. Und die dritte, klar, unsere Firma ist finanziert durch Investoren. Ich habe zwei Investoren bei uns drin, die über 1 Milliarde Vermögen haben. Und wir haben auch MDs drin, die großen Private Equities leiten oder auch tolle Unternehmer. Und die treiben mich natürlich schon auch fordern zu Recht sehr viel von uns, dass wir für das Geld, was sie uns anvertraut haben, eine vernünftige Firma entwickeln. Und da ist auch immer nach der Finanzierung, vor der Finanzierung, gerade wenn man so technologiegetrieben ist und wachsen will, sind da 3 Challenges, die mich wirklich herausfordern. Mhm.
Ich habe mich in der letzten Zeit auch viel damit beschäftigt, über native AI-Firmen ein bisschen schlau zu machen. Und ich glaube, früher war immer so eine Größe, ja, wie viele Leute hat man, man braucht ja immer Talente, um so eine Firma aufzubauen. Ich glaube, heutzutage, wenn man ein Unternehmen gründet und das ist wirklich AI first, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so das Ziel. Da kann man vielleicht auch schon bald Unternehmen bauen, die wahnsinnig hohe Bewertungen kriegen, die von einer Person geführt werden. Wie ist bei euch das Ziel? Ist es das Ziel bei euch, wirklich auch eine richtige Tech-Firma zu werden? Wollt ihr einfach der Player im Bildungsbereich sein? Oder wie sieht denn da so der Plan aus, wo das Unternehmen mal hingeht?
Also unser Ziel, unsere Passion ist, möglichst vielen Menschen, die für Unternehmen oder Organisationen weltweit arbeiten, eine Chance zu geben, mit diesen Veränderungen tatsächlich echt zurechtzukommen. Das ist echt unser Antrieb, ja, den Menschen die Möglichkeit zu geben, neue Dinge zu lernen und das auf eine Art und Weise, die Spaß macht. Und nicht stundenlang vor irgendwelchen langweiligen Videos zu hocken, sondern das sehr, ja, neudeutsch engaging tatsächlich auch zu organisieren. Das ist unsere Passion. Ja, wir wollen das. Und das haben wir zum Teil ja nun auch echt hingekriegt mit sehr, sehr hohen Zahlen, die uns natürlich erfreuen. Gleichzeitig, was das Unternehmen angeht, sind wir eine Tech-Firma. Ja, also wir beschäftigen uns damit, dass wir Inhalte digital abbilden, dass wir das über eine Tech-Plattform ausspielen. Und das war für mich als Unternehmer auch, weil vorher natürlich große Bildungsorganisationen zu führen, die traditionell funktionieren, das ist wirklich was ganz anderes. Aber ich muss sagen, sind häufig dann jüngere Leute auch, die man auch, mit denen man auch ganz anders zusammenarbeitet, denen man noch ganz andere Freiheiten auch lassen muss, dafür, dass sie ihre Stärken da einbringen. Und das war für mich und ist für mich bis zum heutigen Tag auch eine hochspannende Aufgabe, auf der einen Seite Kunden zu haben, die häufig noch eher klassischer funktionieren, und gleichzeitig dann mit jungen Leuten eine Tech-Firma zu führen, die das liefert, was wir versprochen haben.
Ja, klingt sehr gut. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. Gehen wir mal ein bisschen auf deinen Werdegang ein. Fang gerne da an, wo du sagst, das ist das als Früheste, was man verstehen muss, um natürlich auch dann zu verstehen, wo du heute bist. Das ist natürlich die Geburt, klar. Aber außerdem, ja. Wo würdest du sagen, würdest du anfangen mit der Geschichte, wie bin ich da heute hingekommen?
Also geprägt hat mich wirklich, muss ich sagen, da wollte damals keiner hin. Ich bin direkt nach dem Studium zur Metallgesellschaft gegangen. Die war damals in einer schweren Krise. Der Vorstand hat fast die Checks sozusagen persönlich bezahlt. War ja über so Ölterminengeschäfte wahnsinnig in die Krise geraten. Ein ehemaliges, ganz großes deutsches Traditionsunternehmen. Und da gab es Kajo Neukirchen, der hat das geleitet. Der ist, glaube ich, bis heute... hat er, glaube ich, die meisten Manager-Magazin-Einträge, würde ich mal sagen, so als meistgefürchtester Manager. Und dem Team von ihm habe ich so mit 25 Leuten wirklich die ersten 2 Jahre gelernt und an dieser Sanierung dieses großen Unternehmens damit gewirkt. Der war aber, auch wenn der permanent Fahrer und Köche entlassen hat, war der eigentlich zu mir gut. Also nach diesen 2 Jahren hat der mir gesagt, Mensch, was willst du jetzt machen? Da habe ich gesagt, ich würde eigentlich gern promovieren. Und hat er gesagt, gut, kannst 2 Jahre nach Hause gehen, ich zahle dir das, weil die ersten 2 Jahre hast du eh für 4 gearbeitet. Und das war eigentlich eine großartige Chance für mich. Und ich habe dann an der TU München bei meinem Professor damals dann extern erst promoviert und dann noch relativ schnell extern dann habilitiert. Bin dann, muss ich sagen, zu der Beratung gegangen, die mir damals am meisten Spaß gemacht hat. Wir haben halt mit vielen zusammengearbeitet. Es war so ein Spin-off von Friedmund Malik in St. Gallen und da früh auch ganz früh dann Partner geworden. Habe dann aber gesehen, dass ich eigentlich selbst gründen möchte und habe dann schon 2001 in St. Gallen dann meine erste Firma gegründet. So ging das im Grundsatz los.
Was war die erste Firma?
Das war damals eine Beratungs- und Trainingsfirma für so ein stupides Thema wie Einkauf. Aber der Einkauf war so Anfang 2000 noch ziemlich unterbelichtet und kam, sage ich immer, so ein bisschen aus dem Keller raus in die Vorstandsetage, weil klar, die Unternehmen hatten ihre Wertschöpfungstiefen stark reduziert. Der Einkauf hatte einen riesen Professionalisierungsbedarf. Und somit hatte ich dann auch eine Professur, die hat damals die Deutsche Post gestiftet. So bin ich eigentlich zur EBS damals, zur European Business School gekommen. War dann Professor für Einkauf und Logistik, habe dann ein Institut hingestellt. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben dann den ersten Einkaufslehrstuhl nach Indien mit Airbus gebracht, den ersten nach China mit BMW, also das Institut wirklich auch international aufgestellt, mit der Deutschen Bahn damals nach St. Petersburg und parallel die Beratung gehabt, die dann wirklich wuchs. Es war so die Wertschöpfung, also Lehre mit den Studenten, Forschung, Weiterbildung über die Uni und dann eben die Beratung, die den Unternehmen dann geholfen hat. Aber irgendwann bin ich dann ja nach 2, 3 Jahren schon damals von den Kollegen an der EBS gefragt worden. Die war eigentlich sehr überschaubar. Es waren so 20, 25 Professorinnen und Professoren, ob ich den Rektor, die Rektorposition und die Geschäftsführerposition da auch übernehmen kann. Die EBS war immer im Vergleich zur WHU im Wettbewerb eigentlich bis immer unterfinanziert. Und ich hatte halt viele Sponsoren und Partner, Forschungspartner gewonnen. Und dann hat man gedacht, okay, Mensch, wenn der Christopher das macht, dann geht's vielleicht der EBS dann zukünftig besser. Und habe dann diesen Job dann auch noch übernommen. Ich hatte eigentlich dann 3 Rollen, muss ich sagen. Geschäftsführer und Rektor, später Präsident der EBS, mein Institut, was nicht klein war, unsere Beratungsfirma, die dann in Einkauf und Logistik dann noch echt große Unternehmen beraten hat und auch schnell wuchs.
Nicht schlecht. Also ja, welche Rolle hat dir am meisten aber immer Spaß gemacht? Waren das Geschäftsführerrollen, waren es Beiratsrollen oder waren es Gründerrollen?
Also ich muss sagen, die fünf Jahre da an der Spitze der EBS und dann aus der EBS eine Volluniversität zu machen. Es war ja eine Fakultätshochschule, aber eigentlich mit Habilitationsrecht, also quasi im Universitätsrang, wenn man so will. Aber wir haben da eine Law School dazu gebaut. Wiesbaden wurde Unistadt. Die EBS wurde dann Universität für Wirtschaft und Recht. Und das hat mir, muss ich sagen, eigentlich am meisten Spaß gemacht. Heute ist es auch noch so, dass wenn ich reise und unterwegs bin, eigentlich fast wöchentlich, ja, spricht mich ein Ex-Epslerin an und sagt, Mensch, die Zeit war wahnsinnig innovativ, wurde wahnsinnig viel Wachstum generiert. Und die leuchtenden Augen der jungen Leute, das war für mich der Hauptantrieb. Wenn wir denen im Kurhaus in Wiesbaden dann ihr Diplom überreicht haben und man hat gesehen, wie die gestrahlt haben und die Eltern dabei waren, das war für mich wahnsinnig schön, muss ich sagen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, aber natürlich so das Unternehmerdasein. Ich hätte jetzt nicht mein Leben nur an einer Hochschule verbringen können, sondern Unternehmen zu gestalten und die wachsen zu lassen. Das ist halt mein Antrieb, den ich rund um die Uhr habe, muss ich sagen.
Okay. Ja. Wie ging es weiter? Wie bist du dann an, also wie hat sich XU dann ergeben?
Du, es war dann so, dass nach vielen Jahren der EBS-Präsidentschaft ich dann auch mal echt ein paar schwere Jahre hatte. Es war natürlich schon so, EBS war dann sehr weit vorne. Es war ein sehr auch politisches Projekt. Wir haben unheimlich viel Geld von der öffentlichen Hand gekriegt, weil Roland Koch, der damals Ministerpräsident in Hessen war, schon gesagt hat, hey, können wir nicht eine Wirtschaftsuni im Zentrum Deutschlands schaffen, die vielleicht auch das Zeug hat, international auch mal nach ganz, ganz vorne zu kommen. Und das war wirklich natürlich auch nicht unumstritten. Und so gab es dann doch dann einige Punkte, die mich dann echt zurückgeworfen haben. Ich bin dann damals auch aus der EBS ausgeschieden, musste ausscheiden, habe mich einige Jahre auch gegen alle möglichen Vorwürfe verteidigen müssen. Das ist alles hinter mir, es ist auch alles gut ausgegangen. Aber ich habe natürlich dann schon auch eine Zeit gehabt, wo ich gesehen habe, wer ist Freund und wer ist Feind, wer dreht sich schnell weg und wer aus meinen Unternehmernetzwerken steht bei mir. Und da muss ich schon sagen, wir haben damals mit, ich glaube, 27 der DAX-Firmen gearbeitet und mit über 200 so der deutschen großen Familienunternehmen. Und den Zuspruch, den ich bekommen habe, auch in einer Zeit, als es mir schlecht ging, der war wirklich großartig. Ja, muss ich wirklich sagen, die wussten alle, dass ich mir wegen 3,50 Mark da keine Vorteile verschafft habe. Und hat mich dann auch sehr gehalten. Aber ich habe, muss ich sagen, die Welt echt von oben gesehen als Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums und whatever. Und gleichzeitig aber schon auch gesehen, wie es ist, wenn man diesen Erfolg nicht mehr hat. Aber als das dann alles hinter mir war, Franz, da habe ich gedacht, ich wollte unbedingt nochmal eine Unternehmensgruppe gründen. Und das sollte mit Technologie zusammenhängen und es sollte mit allen neuen Bildungsthemen zusammenhängen, mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit der Veränderung. Und so kam dann die Idee der XU. Und wir haben sogar zwei Dinge zum Anfang gemacht. Wir haben, XU steht für Exponential University. Wir haben auf der einen Seite eine private Hochschule nochmal gegründet, die inzwischen abgegeben worden ist. Da war Klett dabei. Das haben dann andere weitergeführt, weil wir uns sehr auf diese skalierte Online-Education-Plattform und den Service konzentrieren wollten, um Unternehmen und Organisationen wirklich zu helfen, ihre Workforce und den Bereich Leadership wirklich dann sehr, sehr skaliert wirklich auf die Zukunft auch vorzubereiten. Und das ist inzwischen jetzt auch 5, 6 Jahre her, so im Kern. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir, wen wir gewonnen haben, der uns finanziert und an unserer Seite ist, aber auch mit Partnern zu arbeiten, wie zum Beispiel jetzt mit EY, Ernst & Young, also jetzt EY, die wirklich fantastisch sind in der Organisation. Das ist ein riesengroßes Unternehmen mit 50 Milliarden Umsatz, mit so, so vielen Kunden. Und es macht wahnsinnig Spaß, mit denen gemeinsam wirklich gerade die Kunden dann in AI, ESG und anderen Transformationsthemen da echt nach vorne zu bringen. Ja, da brennen unsere Leute alle und ich an erster Stelle.
Also super spannend. Erstens sehr interessanter Werdegang. Ich finde es auch interessant, dass du da diese Rückschläge hattest. Ist auch immer so ein kulturelles Thema, ne? Wenn man nach in die USA blickt, da sind Rückschläge ganz anders, da werden die gefeiert, ja, da wird dann gezeigt, ah ja, da hat jemand mal einen Fehler gemacht und hat daraus gelernt und macht jetzt wieder was Neues. Hier in Deutschland wird einem das so ein bisschen immer zur Last gehängt, habe ich manchmal das Gefühl. Manchmal auch nicht, ist unterschiedlich. Wie siehst du das? Ich finde das kurios, wie manchen Leuten Sachen verziehen werden, manchen Leuten dann auch nicht. Hat das wirklich mit der Person zu tun oder hat das eher was mit den äußeren Faktoren zu tun? Weil ich meine, wir haben zum Beispiel auch gerade noch, oder bald nicht mehr, vielleicht einen Bundeskanzler, der auch in Skandale verwickelt war. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der angeklagt ist und war. Also irgendwie scheint es ja eigentlich fast schon in Ordnung zu sein, auch mal was falsch zu machen, solange man es korrigiert. Wie siehst du das? Also wie kommt man vielleicht auch von so einem Rückschlag wieder weiter?
Also ich muss schon sagen, ich habe mich da neulich sehr gefreut, als wir damals während meiner Zeit als Apps-Präsident hatten wir mit einer großen Fußballliga zusammen so ein Institut aufgebaut, auch für Sport. Und da war eine sehr entscheidende Figur, die das damals nach vorne getrieben hat mit mir und anderen. Und da neulich hat er mir einen Brief geschrieben, also eine E-Mail geschrieben, kein Brief. Und gesagt, Mensch, Christopher, ich freue mich so, du bist so wieder angekommen. Ja, wer hat das geschafft, quasi nach so einer Krise auch so wieder da zu sein? Mhm. Auf der einen Seite im Profisport, im Bereich der Executive Level etc. Mhm. Aber ich habe mich da wahnsinnig gefreut. Auf der anderen Seite habe ich schon auch echt Kreide gefressen, das muss man schon sagen. Also damals in dem nach vorne treiben der Apps, eine volle Universitätswertung, so viel Geld, so viel Wachstum, so viel Unternehmen. Wir hatten die Autoindustrie dort mit einem Automobilinstitut, die Logistikindustrie, die Banken, Versicherungen sowieso etc. Und auch eine stark, wie gesagt, politische Unterstützung. Aber es ist dann schon schwierig, alle auch mitzunehmen. Ja, das ist so auch eine klare, von mir so ein klares Learning, wenn du dann nach vorne läufst und du musst Geld organisieren, das verstehen dann nicht alle, ja, dass man dann vorne so stark dafür kämpfen muss. Und wenn du dich dann umdrehst, musst du schon schauen, dass die Truppen halt alle noch hinter dir stehen. Mhm. Und das war sicher als junger Mann, ich meine, ich war 36 damals in der Zeit, als ich das geleitet habe, hat man halt an vielen Stellen diese Erfahrung noch nicht. Mhm. Bei mir ist es auch so, weißt du, das sprichst du, finde ich, Franz, total richtig an. Wie geht man in Deutschland auch um, wenn man Dinge anspricht? Hm. Ich werde das nie vergessen. Ich bin mit Klaus Schwab zusammen beim Weltwirtschaftsforum in Davos damals auch immer gewesen. Und der hatte dann damals den Hippokratischen Eid wieder ins Leben gerufen. Das geht so zurück auf den ehrbaren Kaufmann. Ja? Es war damals eine starke Diskussion. Muss man heute eigentlich, wenn man eine Unterschrift macht, 3 Compliance Officer um sich rumsitzen haben oder nicht? Oder zählt das Wort eigentlich noch, was man früher aus einer ganz anderen Kultur heraus sich gegeben hat, so der kaufmännische Handschlag? Mhm. Und ich habe das an die Uni mitgebracht. Ich wollte das vermitteln den jungen Leuten und habe dann in der Öffentlichkeit über Ethik und solche Dinge gesprochen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, nachdem das damals auch in den Zeitungen war und so und eigentlich positiv, bekam ich dann Briefe von Menschen, ich wurde entlassen und was hat das mit ihrem ehrbaren Kaufmann zu tun, die ich gar nicht kannte und so. Also in der Öffentlichkeit über Moral und Ethik zu sprechen, ist in Deutschland nicht machbar. Du wirst dann auf einen Sockel gehoben, den kein Mensch selber so durchhalten kann. Und wirst bewertet nach Maßstäben, die niemand erfüllen kann. Und das ist so richtig typisch für uns hier. Ja. Und das sind Fehler, die ich selbst auch gemacht habe, wo man aber auch sagen muss, dass hierzulande ist man immer dann besonders kritisch und sieht dann nicht die positiven Elemente, die Menschen geschaffen haben. Weil ohne das, dass wir Leute haben, die echt Dinge voranbringen wollen und da auch mutig sind, wird es halt nicht funktionieren.
Absolut. Ich glaube, man muss kurz, wenn man das jetzt zuhört und nicht Recherche gemacht hat, wie ich, muss man kurz dazu sagen, also dir wurde damals vorgeworfen, dass du irgendwie dich da bereichert hättest in dieser Doppelrolle. Alle Vorwürfe wurden dann fallen gelassen und du hast dann da, sagen wir mal, da durchgegangen, nur um das abzuschließen. Würdest du noch was hinzufügen oder?
Nee, eigentlich nicht, ja. Ich meine, genau. Es ist so, weißt du, so ein Vorwurf, das ist nur so und das sehe ich ja immer wieder auch. Ne? So ein Vorwurf ist dann, egal in welchem gesellschaftlichen Bereich das passiert, da guckt natürlich heute auch besonders hin, wem das so widerfährt. So ein Vorwurf ist dann schnell gemacht und muss dann über eine lange Zeit ausgeräumt werden. Weißt, erheben kann man den schnell und ausräumen dauert halt lang. Aber wie gesagt, ich habe das total hinter mir gelassen und sowohl persönlich wie auch wirtschaftlich mit allem und bin total happy da, wo ich heute bin. Und hatte eben auch in der Zeit, muss ich sagen, wirklich eine großartige Unterstützung.
Total. Ja, jetzt hast du ja echt viele unterschiedliche so Geschäftsführerrollen auch schon gemacht. Gründer, Beratung, jetzt Gründer Tech, Geschäftsführer Tech und dann auch eben, wie gesagt, das Thema Bildung. Wie siehst denn du auf das C-Level und vielleicht auch mit so einer Perspektive in die Zukunft? Wir sprechen jetzt alle davon, man braucht eine Agenda 2030. Deutschland braucht eine Agenda 2030 und das stimmt, glaube ich, auch. Und da gehören ja maßgeblich die Leute auch mit dazu, die in den entscheidenden Rollen sind und die die Firmen und damit natürlich dann auch wieder Deutschland, die Institute etc. vorantreiben. Was glaubst du, sind so Eigenschaften für C-Level jetzt und vielleicht auch in der Zukunft oder generell auch so Praktiken? Also wie blickst du auf das ganze Thema C-Level?
Also ich denke, so ein, zwei Dinge sind mir da besonders wichtig. Ich selber persönlich habe unheimlich gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich sehr, sehr ehrlich zu sein, weil was ich überhaupt auch selber bei eigenen Kolleginnen und Kollegen überhaupt gar nicht ab kann, ist, wenn man mir mal irgendwie erklärt, was nicht geht, ja, und immer irgendwelche Ausreden sucht, ja. Also das muss ich sagen, kann man übrigens im Management vom Profisport extrem gut übernehmen. Weißt du, da ist es Tor oder nicht Tor, Punkt oder nicht. 1,5 Punkte gibt's nicht, zumindest bei den meisten Sportarten nicht. Ja, das heißt, die Performance ist da oder sie ist nicht da. Und die Jammerei, warum ist sie nicht da und das oder jenes, das ist eben da nicht so richtig möglich. Und da habe ich auch bei meinen Investoren, muss ich sagen, sehr gute Erfahrungen gemacht und vorher auch schon in anderen Rollen. Schlichtweg zu sagen, das habe ich erreicht und das habe ich nicht erreicht. Und daran arbeite ich und das ist die Konsequenz für mich und nicht das so zu verstecken, sondern das sehr klar und deutlich jederzeit anzusprechen und damit sehr ehrlich umzugehen. Und damit habe ich unheimlich positive Erfahrungen gemacht. Darüber hinaus, und das ist sicher in den Situationen in meinem Leben, wo es nicht so gut ging, dann auch nicht gut aufgestellt gewesen. Ich finde, man muss sich sehr starke und in Teilen auch bewusst kritische Leute in sein Umfeld holen. Mhm. Ich mir heute sehe, wir haben zum Beispiel in unserem Aufsichtsrat heute auf der einen Seite dann Investmentbanker, die sehr klar nach vorne strategisch schauen, extrem scharf analytisch. Und ich habe mir aber auch ganz bewusst einen Insolvenzverwalter in Aufsichtsrat geholt. Und der ist häufig super mühsam, ja, und super nervig und man rollt mit den Augen etc., aber tolle Persönlichkeit, der guckt immer das ganze Business vom Ende der Nabelschnur an, ja, und ist einfach da wirklich ein guter Sparringspartner, ne? Und früher als junger Mann habe ich gedacht, so jemand, der nervt, ja, das kostet mich Zeit und Energie. Nee, das ist total wichtig, dass man in seinem Umfeld das schafft, Menschen, die einen auch wirklich kritisch begleiten. Und das geht sogar eigentlich auf Neukirchen zurück. Ich fand es unfassbar, was für eine Penetranz dieser Manager hatte. Wenn du da hingekommen bist und du hast gesagt, das und das machen wir jetzt, und er hat dich 3 Monate oder 6 Monate danach gefragt, der wusste ganz genau, wann man was, wie, wo versprochen hat. Und ich finde, dass das eine tolle Eigenschaft ist. Ich habe vertrieblich, weil ich ja auch sehr viel auch akquisitorische Aufgaben habe, so häufig die Erfahrung gemacht, dass ich gedacht habe, Mensch, diese oder jene Person, das hat dich doch damals echt auch beeindruckt und so, da hast du 2-mal irgendwie die nicht erreicht, ja, und dann noch ein 3. oder 4. Mal probiert zu erreichen. Und manchmal haben sie wirklich gesagt, Mensch, gut, dass du dich echt nochmal meldest, war wirklich ein tolles Gespräch, lass uns wirklich was zusammen auf die Kette bringen. Und dann hat es dann doch funktioniert. Und das ist halt auch was bisschen mit Penetranz vielleicht zu negativ als Wort dafür, aber wirklich an der Stelle echt nachhaltig immer und immer wieder am Ball zu bleiben und aber gleichzeitig sich genau zu merken, was hat einem wer versprochen und hat er oder sie geliefert oder nicht, um das da auch wirklich klar einzufordern. Ja, und eine Begründung kann es immer geben, aber es einfach aus dem Blick zu verlieren, das geht aus meiner Sicht nicht.
Hey, mega coole Zusammenfassung. Ich glaube, wenn man aufmerksam zugehört hat und wenn man jetzt auch die letzten 5 Minuten nochmal gut dabei war, dann hat man eine sehr schöne Sicht gekriegt. Was für mich hängen geblieben ist, ist immer wieder das, im Sport gewinnen keine, die gut reden können. Ja, es gibt keine 1,5 Punkte, hast du gesagt. Wenn jemand einen Zentimeter weiter springt, springt er halt einen Zentimeter weiter. Da geht es nicht darum, ob er vorher gutes Marketing auf Instagram gemacht hat. Das finde ich, sollte man sich immer mal wieder so bewusst führen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich in der Geschäftswelt. Da weht natürlich auch immer mal ein anderer Wind. Und ich finde das auch sehr interessant, dass du sagst, man soll sich starke und auch bewusst sehr, sehr kritische Leute ins Umfeld geben, weil man intuitiv natürlich immer möchte, dass die Leute eigentlich am Ball, also gleiche Meinung haben und ne, dass man in die gleiche Richtung läuft. Das tut man ja, glaube ich, dann am Ende auch, wenn man das macht. Insofern, glaube ich, sind das zwei sehr inspirierende Denkanstöße, die die Leute noch so mitnehmen können.
Würdest du noch irgendwas ergänzen? Jeder Mensch will ja auch, jeder Mensch, Franz, noch einen Punkt noch, jeder Mensch will ja auch geliebt werden. Jeder Mensch will doch gelobt werden. Das ist so schön, ja, dass es so ist. Aber dann die Stärke zu haben und sich Menschen an die Seite zu holen, die müssen einen ja nicht unbedingt lieben, aber die kritisch mit einem selber umgehen und einen dadurch begleiten. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die man wirklich haben muss. Und die habe ich jetzt, aber die hatte ich in jungen Jahren nicht. Und deswegen habe ich trotzdem, denke ich, wirklich einen super Weg irgendwie hingelegt mit den verschiedenen Stationen. Aber im Nachhinein sind das sicher Learnings, die man teilen kann.
Absolut. Ja, wie kann man dich erreichen? Was würdest du noch erwähnen, wo die Leute jetzt hingehen, wenn die bis hierher durchgehört haben und sich vielleicht noch ein bisschen mehr schlau machen wollen, entweder über XU, Füchse, dich etc.?
Also mich kann man über LinkedIn sehr, sehr gut erreichen, über mein Profil dort. Und ich beantworte das auch eigentlich fast alles oder ansonsten natürlich auch gerne über E-Mail. Also ich bin ja super aufgeschlossen und positiv und echt ein Netzwerker vor dem Herrn sozusagen. Das heißt, ich freue mich eigentlich immer über jeden Kontakt und nehme den auch sehr ernst.
Top. Dein LinkedIn-Profil packen wir wie immer unten in die Shownotes und alles, was sonst noch so wichtig ist auch. Und die Leute wissen, was sie als nächstes tun. Christopher, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du dabei warst. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs Nächste.
Danke, Franz. Alles Gute euch weiter auch für diesen hervorragenden Podcast. Ja, danke dir.
Sehr. Ja, an alle, die jetzt noch dabei sind und zugehört haben, ich freue mich natürlich immer über Feedback. Schreibt das mir, schreibt das Christopher und natürlich lasst ein Abo da für den Kanal. Das hilft uns, den Kanal weiter zu verbreiten. Ich bin ganz ehrlich, mir ist es ehrlich gesagt egal, ob ihr abonniert oder ob ihr einfach nur so hört, aber wenn ihr das Format natürlich auch gut findet und das andere Leute hören wollen, dann ist das eben das Game, was man spielen muss, um es zu verbreiten. Oder ihr erzählt es einfach weiter, das ist natürlich auch nicht schlecht, aber es kostet euch ein bisschen mehr Zeit. Überlegt es euch. Der Podcast ist ja nur möglich, weil es Atreus gibt. Atreus unterstützt diesen Podcast. Ich darf sozusagen neben meiner Rolle als Direktor hier auch podcasten. Das weiß ich sehr zu schätzen und deswegen sei auch Atreus hier noch erwähnt. Wenn ihr gerade die Fragestellung habt, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen? Speziell, wenn es darum geht, eine interimistische Aufgabe zu lösen, also eine Aufgabe, die zeitlich begrenzt ist und eine spezielle Kompetenz oder eben eine Ressource verantwortet und auch braucht, die ihr gerade nicht zur Verfügung habt, dann kommt gerne auf mich zu. Atreus.de ist auch eine gute Informationsquelle, aber wenn ihr den direkten Austausch wollt, sprecht mich einfach an. Ich bin sehr responsive auf LinkedIn und auch auf Mail, so wie das der Christopher auch ist. Ich freue mich auf eure Anfragen und Christopher aufs nächste Gespräch. Bis dann!